Der zweite Teil des Daniel-Buches, der mit diesem siebten Kapitel beginnt, besteht eigentlich im Wesentlichen aus vier Visionen, die Daniel hatte, zwei in der babylonischen und zwei in der medopersischen Epoche. Eigentlich gehört dieses Kapitel 7 noch vor das Kapitel 6. Das ist also chronologisch, gibt es da einen kleinen Sprung, vielleicht, weil eben das Buch wirklich so aufgebaut werden sollte. Am Anfang eher die Geschichten, dann die Visionen. Wir haben in Kapitel 6 den Darius aus Medien da, ein mächtiger Herrscher. Und eigentlich heißt es hier in Kapitel 7, im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel. Also die Perser waren andere Herrscher als die Babylonier. Und beide sind wichtig, noch dazu auch im Umfeld von Israel und Juda. Also es gibt ja quasi das Südreich Juda, eigentlich das kleinere mit Jerusalem als Hauptort, und das Nordreich Israel mit Samaria als Hauptort. Unter König David und Salomo noch vereint, dann geteilt, Rehabeam auf der einen Seite, Jerobeam auf der anderen Seite. Und dann ist es so, dass zuerst das Nordreich von den Assyrern einkassiert wurde und erobert wurde und das Südreich dann, und damit sind wir schon in der Zeit Daniels, von den Babyloniern. Die Babylonier haben aber nur relativ kurz geherrscht über Juda, nämlich 6. Jahrhundert, also ich glaube 605 waren die Eroberungen im Wesentlichen, und die haben nur bis 538 geherrscht. Dann kamen die Meder und Perser, kennt man ja, ne? Gesetz der Meder und Perser, daher kommt das. Und die haben dann Babylon erobert und haben quasi dann die Macht auch in dieser Region übernommen. Es haben sich also immer dort Großreiche abgewechselt. Nach Assyrien, Ägypten war noch vorher, nach Ägypten kam Assyrien, dann kam Babylonien, dann kam Medien und Persien, später kamen dann die Griechen mit Alexander dem Großen, bevor dann das Reich Alexanders zerfiel in vier Reiche und seinen vier Generälen aufgeteilt wurde nach seinem relativ kurzen, aber sehr eroberungsreichen Leben, das er geführt hat, Alexander der Große. Und dann kamen eine ganze Zeit später dann die Römer. Also wir haben Israel, vor allen Dingen auch Juda mit Jerusalem, und an Jerusalem macht sich ja viel fest, auch in der Bibel, immer wieder auch so in der Situation, dass sich also verschiedene Großreiche darüber hermachen, die sich dann auch die Klinke in die Hand geben. Und Belsazar war nach Nebukadnezar immer noch ein babylonischer König, und der Darius, der ist dann schon ein Perser, Meder und Perser. Der Traum eigentlich schon noch in der babylonischen Periode. Es sind insgesamt vier Träume, wie gesagt, Kapitel 7 und 18, 2 und dann Kapitel 9 und Schlussabschnitt des Buches sind nochmal zwei Träume, die so jeweils Paare auch miteinander bilden. Und es verändert sich hier was in Kapitel 7 im Vergleich zu dem, was wir eben vorher hatten im Daniel-Buch. Ich hatte es schon angedeutet, der Daniel hat eigentlich trotz vieler Schwierigkeiten, die er auch immer wieder hatte, als Jude dort am Hof einer feindlichen Macht, die ihn eigentlich dorthin deportiert hat. Der Daniel hat dort eigentlich eine Traumkarriere hingelegt. Und der Nebukadnezar, der eigentlich ein total mächtiger Herrscher war, auch ziemlich grausam, war ihm trotzdem dann wohl gesonnen. Und hier merken wir, dass die Mächte trotzdem nochmal auch entfesselt werden, das Wort hatte ich vorhin schon gesagt, entfesselt werden können und das Böse sozusagen eine Macht bekommt in dieser Vision, die über das noch hinausgeht, was Daniel eigentlich selbst am eigenen Leib erspürt hat. Und dann kommen diese Tiere. Und wir haben wieder die Zahl 4. Kapitel 2 war wahrscheinlich schon dran oder in der Bibelwoche, die Statue, die quasi aus diesen vier Teilen besteht. Und hier haben wir vier Tiere, die relativ unterschiedlich sind. Und es gibt da sehr, sehr wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen den beiden. Wahrscheinlich auch, dass die Mächte, die Reiche, die diese vier also diese Vierzahl jeweils symbolisiert, auch identisch ist in Kapitel 2 und hier auch in Kapitel 7. Und hier in Kapitel 7 ist es so, dass die Tiere wohl nicht bloß irgendwie Chiffren für diese Reiche sind, sondern dass sie etwas über das Wesen dieser Reiche sagen wollen. Nämlich, dass sie sich auf sehr unterschiedliche Weise dennoch wie wilde Tiere verhalten. Los geht's aber erstmal mit diesem aufgewühlten Meer. Das ist Vers 3. Vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes andere als das andere. Das aufgewühlte Meer ist in der Bibel häufig ein Symbol, ein Bild für die rastlosen Völker der Erde. Für das, was in unserer Welt so rumort, für das, was sich immer wieder so aufbauscht, auch an Machthunger, das ist oft so dieses tosende Meer. Und man kann diesen Beginn dieser Vision mal schön in Kontrast setzen, auch mit dem Schöpfungsbericht zu Beginn des Alten Testaments. Da ist es ja so, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebt. Eine gespannte Erwartung, die da in der Luft liegt. Hier der volle Kontrast, also auch in gewisser Weise eine gespannte Erwartung. Aber wenn man das so liest, dann merkt man, oh, irgendwas Bedrohliches kommt hier auf uns zu. Vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes anders als das andere. Und diese vier Tiere, ja, die bringen sozusagen etwas rüber, die zeigen etwas auch von dem, was man auch so eine animalische Wildheit bezeichnen kann. Denn von einer bestimmten Perspektive aus gesehen, ähneln ja Weltreiche oft Raubtieren. Und Tiere kennen ja im Unterschied zu uns Menschen keine moralischen Hemmungen. Manchmal hat man auch den Eindruck, es gibt Menschen, die keine moralischen Hemmungen kennen. Und wir bekommen hier, denke ich, auch über diese Tiere auch so ein bisschen Einblick in so manche dunkle Schattenseiten der Politik, die endlosen Machtkämpfe, bei denen die moralischen Bremsen immer weniger greifen, bis die nackte Herrschsucht auch die letzten Reste von Menschlichkeit und Mitleid erstickt hat. Und damit sind wir eigentlich in unserer Zeit drin. Man kann natürlich über mehrere Reiche etwas sagen, aber ich kann auch den Angriff Putins nicht nachvollziehen, auch in dem, was damit eigentlich Positives, Gutes irgendwie in irgendeiner Art und Weise verbunden sein kann. Ich möchte das jetzt heute Abend gar nicht vertiefen, ja? Aber die Brutalität und das Leid und die Not, die sind etwas, was völlig entgegensteht zu dem, dass man ja die Herzen eines Nachbarvolkes gewinnen will, das möglichst nicht in westliche Hände fallen soll, wie auch immer die Logik auch von Putin hier ist. Also die animalische Bestialität, ich denke, sie ist uns bekannt und auch aus der Geschichte heraus. Man muss da gar nicht jetzt nur in die aktuelle Zeit schauen, aber es gab genügend Diktatoren, egal ob rechts oder links, egal ob nationalsozialistisch oder auch tief auch im Kommunismus verhaftet, die unglaubliches Leid auch über die Menschheit gebracht haben, gerade im letzten Jahrhundert. Und jetzt schauen wir uns mal Daniels Zoo etwas genauer an. Was sind diese vier Tiere? Das erste, eine merkwürdige Kreuzung aus einem Löwen und einem Adler. Wahrscheinlich ist es nicht so gut sichtbar gewesen. Ich hätte ein bisschen langsamer durch die Reihen vorhin gehen sollen. Aber der Löwe und der Adler, das sind beides Symbole auch für Babylon, für das babylonische Weltreich. Es gab da, wie gesagt, verschiedene Götter. Der Gott Marduk wurde meistens als Löwe dargestellt und es gab auch eine andere Göttin, die auch als Adler dargestellt wurde. Und auch insbesondere Nebukadnezar wird als Adler dargestellt, bei Jeremia zum Beispiel, Kapitel 48 und 49, sind also sozusagen Bilder, die uns jetzt erstmal fremd sind, die aber damals bekannt gewesen sind für die, die das Danielbuch gelesen haben und die sich mit den Dingen beschäftigt haben. Gerade auch die Prophetenbücher, und Daniel ist ja selbst auch einer der Propheten, die sind wichtig, um auch die Bildsprache des Danielbuches zu entschlüsseln, zu verstehen. Und dann ist natürlich auch wichtig, wenn man noch mal ein Stück weiter denkt, die Johannesoffenbarung im Neuen Testament. Wir haben im Neuen Testament ja nur ein prophetisches Buch, und das ist die Offenbarung des Johannes. Und im Alten Testament eine ganze Reihe prophetischer Texte, aber nur eines, was sehr stark auch apokalyptisch geprägt ist, in einem größeren Maße, und das ist das Danielbuch. Also das Buch Daniel auf der einen Seite, die Apokalypse des Johannes auf der anderen Seite, die hängen sehr eng zusammen, auch im Blick auf die Bilder, die hier entfaltet werden. Also, dieses erste Tier, das symbolisiert Babylon. Und dass dem Löwen die Adlerflügel ausgerissen werden, er wie ein Mensch aufrecht gestellt wird und das Herz eines Menschen bekommt, wurde ja auch vorhin hier bemerkt, dass das ein sehr seltsames Bild ist. Es könnte darauf deuten, dass dieser Nebukadnezar nach biblischer Darstellung so eine gewisse Wandlung auch durchlaufen hat. Eine Entwicklung hin zu einer doch mehr menschlicheren Haltung, zumindest gegenüber Daniel, zumindest nach antiken Maßstäben. Also normalerweise war nach antiken Maßstäben so, mit irgendwelchen Herrschern war, wenn sie sauer waren, überhaupt nicht gut Kirschen essen. Und die haben ihren Willen durchgesetzt. Aber natürlich, volle Kanne haben sie das. Aber Daniel hat durch eine auf der einen Seite sehr große Standhaftigkeit im Blick auf seinen eigenen Glauben, den er nie verleugnet hat, und im Blick auf eine andere doch Loyalität gegenüber den aktuellen Herrschern, ihnen trotzdem zu dienen. Wir würden sagen, einen guten Job zu machen, auch wenn es ein Staat war, den er sich nicht hätte aussuchen wollen. Da hat sich eine gewisse Achtung an der Stelle hier erworben. Also, das erste Tier ist Babylon. Das zweite Tier, der Bär, steht für Medo-Persien. Passt ja auch geschichtlich, ich hatte es vorhin gesagt, 539 haben die Perser Babylon erobert und damit quasi das babylonische Weltreich an ein Ende gebracht. Es gibt in London im Britischen Museum den sogenannten Kyros-Zylinder, wo auch draufsteht, dass Kyros, also der persische Herrscher, der damals dann erobert hat, den Juden in der darauffolgenden Zeit auch erlaubt hat, durch das sogenannte Kyros-Edikt, dass sie wieder zurückkehren konnten in ihre Heimat, nach Juda, nach Israel. Und das zeigt also auch nochmal, dass die biblische Darstellung, auch was die geschichtlichen Hintergründe angeht, hier wirklich und durchaus auch zuverlässig ist. Der Bär Medo-Persien, auf der einen Seite aufgerichtet, das wird von manchen als Hinweis darauf gedeutet, dass die Perser in diesem Reich die erste Geige spielten, und die drei Rippen, die werden von manchen mit Babylon, Lydien, das ist die heutige Türkei, und Ägypten in Verbindung gebracht, weil eben dieses Reich dann schon auch sehr groß gewesen ist. Und das ist auch was bei diesen vier Tieren und dann auch geschichtlich auch zu beachten ist, und sehr spannend ist, die Reiche werden größer. Also das babylonische Weltreich war schon ziemlich groß, die Assyrer vorher auch. Das persische Weltreich ist noch größer, Alexander, und das griechische Weltreich wird noch größer werden und das römische Reich, das muss ich nicht mehr erzählen. Das dritte Tier, der Leopard, der große Geschwindigkeit ausdrückt, und das passt gut zu dem griechischen Weltreich Alexander des Großen, der mit legendärer Geschwindigkeit ein Land nach dem anderen erobert hat. 332 war so eine Zäsur, wo dann eben auch Juda und Jerusalem unter seine Herrschaft fielen. Und er ist ja dann bis nach Indien gekommen, bis zum Indus, und hat also ein riesengroßes Weltreich erobert und ist dann gestorben, ziemlich jung. Er, der makedonische König, Sohn Philipps II., Und die vier Köpfe dieses Leoparden, die können ein Hinweis darauf sein, dass nach seinem Tod sein großes Reich unter vier Generälen aufgeteilt wurden. Kassandros regierte über Mazedonien und Griechenland, Seleukos über Syrien und Oberasien, Lysimachos über Kleinasien und Thrakien und Ptolemaios über Ägypten, Südsyrien und auch den Bereich Israels. Die Ptolemäer waren also die, die dann dort waren und die dort geherrscht haben, bis dann die Römer kamen. Jetzt kommt erstmal eine kleine Pause nach dem dritten Tier und dann richtet sich Daniels ganze Aufmerksamkeit auf das vierte. Es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Anders als die anderen drei wird das vierte Tier nicht mit irgendeinem bekannten Tier verglichen. Aber es wird gesagt, es hat 10 Hörner und dann wächst vor Daniels Augen noch so ein elftes kleines Horn, das dann 3 von den anderen Hörnern verdrängt. Und er sieht, der Daniel, dass dieses seltsame kleine Horn menschliche Augen und einen Mund hat, der große Worte redet. Und das ist natürlich erstmal was, was völlig surreal ist. Also dieses vierte Tier, das kriegen wir eigentlich nicht zu greifen. Und dann wechselt aber auch erstmal die Szene. Dann blickt Daniel in den Thronsaal des Universums hinein, in den Himmel selbst. Und das, was er sieht, ist ein Wesen von absoluter Reinheit und Weisheit, den großen Richter, der da an Herrlichkeit auf seinem Thron sitzt, vor einer unfassbar großen Menge. 10.000 mal 10.000 ergibt 100 Millionen. Und es ist eine überwältigende Vision des obersten Gerichtshofes des Universums. Bücher werden geöffnet, die Verhandlung kann beginnen, als die großen Worte des kleinen Horns, des vierten Tieres, Daniels Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das ist eigentlich etwas, was unerhört ist, was eigentlich nicht passt. Ne? Dieses elfte kleine Horn beginnt im Thronsaal des Universums zu sprechen. Selbst hier in der Gegenwart Gottes, des höchsten Richters, besteht das Horn darauf, gehört zu werden. Und Daniel ist dann tief betroffen von dem, was er hier sieht. Er sieht also, wie dieses vierte Tier dann vernichtet wird. Und er tritt dann an einen der Umstehenden heran, der ihm das erklären soll. Das ist typisch auch für biblische Träume und Visionen, dass es da immer jemanden braucht, der das deutet, der sozusagen den Schlüssel gibt für das, was hier gemeint ist. Und das ist also hier praktisch so eine Art Mitglied dieses himmlischen Gerichtshofes, den bittet Daniel um eine Erklärung und dann kommt die Deutung. Und das Krasse ist, und das hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führt und sie besiegt. Vers 21. Wie kann das sein? Eine höchst beängstigende Aussicht. Bisher hatte Gott im Buch Daniel immer dann, wenn der Staat Daniel oder seine Freunde mit dem Tod bedrohte, auf übernatürliche Weise eingegriffen und sie gerettet. Sowohl den Feuerofen haben Daniels Freunde überlebt, Daniel selbst hat die Löwengrube erlebt. Engel haben dem Löwen das Maul gestopft und verschlossen. Und hier werden wir mit hineingenommen, auch in die Wirklichkeit, in die Wahrheit, dass Gott seine Leute nicht immer vor Leiden und Unterdrückung bewahren würde. Das Horn ist in der Bibel im Allgemeinen ein Bild für Macht, haben wir auch sonst an anderen Stellen im Alten Testament. Und Macht, ja, viele der schlimmsten Verbrechen, die die Welt gekannt hat, wurden und werden von hochintelligenten Machtmenschen verübt. Und diese Welt wird immer wieder auch von brutalen, gewissenlosen Regimes niedergetrampelt und versklavt werden. Aber, und jetzt kommt das Aber, und jetzt sind wir beim Gericht. Der Tag wird kommen, wo Gott der Kriegsmaschinerie der Staaten, den Bomben der Terroristen, dem ganzen Ausmaß totalitärer Unterdrückung, den Gaskammern, den Arbeits- und Todeslagern und den zahllosen anderen abscheulichen Instrumenten des Todes ein Ende setzen wird. Und deswegen, genau deswegen ist die Vorstellung von einem künftigen Gericht keineswegs düster und negativ, sondern das genaue Gegenteil. Es ist hier in Daniel 7, ein Grund zu riesengroßer Freude. Der Tag kommt, an dem dieser Welt Gerechtigkeit zuteil wird. All das Böse, das Menschen von den Raubtieren im Dschungel der Macht angetan worden ist, ist aufgeschrieben und dokumentiert in diesen Büchern, die hier geöffnet werden. Und dann kommt der Menschensohn. Ein vollkommener Mensch, der Menschensohn, wird kommen, der die Herrschaft der Tiere beenden und ein Reich der vollkommenen Gerechtigkeit aufrichten wird. Das Gesetz des Dschungels wird aufhören. Es wird für immer aufhören. Und wer ist hier der Menschensohn? So wie der Alte, der auf dem Thron sitzt, natürlich Gott selbst ist. Und man darf den nicht sozusagen jetzt in die Ecke eines lieben alten Herrn schieben. Es gibt ja Bilder, ne, auch Karikaturen. Alter Mann mit Bart, da steht Gott dazu, übersetzt, guter Opa, total taub. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Dieser Gott, der hier gezeigt wird, auch in seiner Reinheit, in seiner Majestät, ist alles andere als ein gemütlicher alter Herr. Es ist der, der alle Weisheit, der alle Macht auch in seinen Händen hält. Und der Menschensohn, der kommt, das ist natürlich Jesus selbst. Menschensohn ist der Titel, den Jesus selbst für sich gebraucht hat, den er für sich in Anspruch genommen hat. Johannes 5, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Sagt Jesus letztendlich über sich selbst. Matthäus 26, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes, wird Jesus angegangen. Und er sagt, du hast es gesagt, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Genauso kommen, wie es hier bei Daniel beschrieben wird, sehen wir in Matthäus 26. Also, der Menschensohn wird kommen, der die Herrschaft der Tiere beenden und ein Reich der vollkommenen Gerechtigkeit aufrichten wird und das Gesetz des Dschungels für immer beenden wird. Es sind Menschen, die gesündigt haben, und es wird ein vollkommener Mensch sein, der das Gericht vollzieht. Und ja, das Wort Menschensohn, ich habe mir es immer so gemerkt, im Begriff her, da steckt beides drin. Jesus ist vollkommener Mensch, sündloser Mensch, so wie es auch heißt, er wurde versucht, wie alle anderen, aber ohne Sünde. Und Jesus ist aber auch der Sohn Gottes, Menschensohn. Und letztendlich knüpft Jesus, und ich denke ganz bewusst, an diese Aussagen an, die natürlich damals bekannt waren, auch seiner Umgebung bekannt waren, hier aus dem Buch Daniel. Und der Punkt ist, und das ist auch das, was es Jesus auch und Gott selbst natürlich auch gekostet hat, dass Gott für Daniel den Rachen des Löwen verschlossen hat, aber für seinen Sohn hat er das nicht getan. Es ist ja manchmal spannend, bestimmte Texte des Alten Testaments nochmal mit Texten des Neuen Testaments in Verbindung zu setzen. Genesis 22, ja, man könnte sagen, ein furchtbarer Text, dass Abraham seinen Sohn opfern soll. Ein Text, ich habe da in Tübingen von einem Professor mal eine sehr gute Auslegung in meiner Studienzeit gehört, unglaublich gute Predigt, der für mich dann zu leuchten beginnt, wenn man ihn mit dem zusammenbringt, was Gott dann nicht mehr verschont hat, nämlich seinen eigenen Sohn, sich selbst letztendlich. Und auch hier an dieser Stelle, der Mund des Löwen, der Rachen des Löwen ist verschlossen für Daniel, für Jesus nicht mehr. Was hat Jesus für uns getan? auf diesem Hintergrund auch nochmal des Alten Testaments betrachtet. Vor 26 Jahrhunderten sah Daniel in einer Vision den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen. 6 Jahrhunderte nach ihm erklärte Jesus den Mitgliedern des Hohen Rates, dass sie den Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen würden. Er hat nicht gesagt, wann dies geschehen wird, aber er hat gesagt, dass es geschehen wird. Und das Buch Daniel, in schwerer Zeit geschrieben, ist dahingehend ein unglaubliches Trostbuch. Denn das Einzige, was auch uns als Dienern Gottes einen klaren Kopf und ein festes Herz geben kann, angesichts des Tobens der Feinde Gottes, ist der feste Blick auf den, dem alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben ist und der eines Tages zurückkehren wird auf den Planeten, der ihn abgelehnt hat. Und dann sind da die Heiligen, Menschen, die sich von der übrigen Welt unterscheiden. Man könnte es übersetzen mit herausgehobenen, ausgesonderten, heiligen Menschen. Und das ist hier auch universal gedacht. Letztendlich werden alle an Christus Gläubige, egal was ihr ethnischer Hintergrund ist, an diesem Reich teilhaben. Epheser 2, durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn unseren Herrn ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Die Heiligen werden siegen. Und jetzt kommen wir natürlich an diesen Punkt und da bricht dieser Text noch irgendwo ab. Wie kann das geschehen? Wie können die Heiligen triumphieren, wenn sie eigentlich umgebracht werden? Wie soll das gehen? Und das ist so eine der Stellen, schon hier im Alten Testament, die ohne die Auferstehung nicht zu denken sind. Die Auferstehungshoffnung und Gewissheit, die ist ja so erst Stück für Stück gewachsen, auch im Laufe der Geschichte Israels. Am Ende des Daniel-Buches haben wir recht starke Belege noch dafür. Aber letztendlich, ne, kriegt man das nur zusammen, die Heiligen, die zum einen hingemordet werden und die besiegt werden, also umgebracht werden, nichts anderes ist damit gemeint, werden trotzdem siegen, weil der Tod sie nicht halten kann. Das ist hier schon drin, das leuchtet hier schon auf in diesem Kapitel. Und den meisten Menschen widerfährt in diesem Leben keine Gerechtigkeit. Und wenn, wie die Atheisten behaupten, nach dem Tod alles aus ist, dann werden sie niemals Gerechtigkeit bekommen. Aber hier ist von dieser Gerechtigkeit die Rede, weil Gott selbst dafür sorgt. Gott hat ein behutsames Gespür für die tiefsten Schreie unseres Herzens und das gesammelte Elend unseres Lebens. Ich habe heute Nachmittag eine Beerdigung gehabt in Auerswalde, da hatte ich auch diesen Bibelvers. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Schrei, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Er wird allen Schmerz und das Leid wegnehmen. Und es durch etwas ersetzen, das so herrlich ist, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Aber es geht eben immer wieder durch dieses Leiden hindurch, immer wieder, auch jetzt, so meine ich, wenn wir in unsere Welt hineinschauen. Und Gott wird uns ans Ziel bringen, auch wenn wir diese Welt vielleicht mit vielen unbeantworteten Fragen verlassen müssen. Mit Blick auf die Uhr biege ich mal auf die Zielgerade ein und dann, denke ich, können auch noch einige Nachfragen kommen. Das vierte Tier. Und da sind wir jetzt an der Stelle, wo die Frage steht, wie präzise kann man alle Dinge einer Vision sofort übertragen? Geht das bei allen Sachen? Dann müsste man sagen, die 10 Hörner sind vielleicht die 10 Könige. Dann müsste man schauen, was ist hier genau gemeint? Wer ist jetzt dieses eine Horn? Wer ist der, der sich erhebt letztendlich? Also das vierte Tier ist sozusagen in der Abfolge das Römische Reich, weil Babylonien von Medien und Persien abgelöst wurde, weil Medien und Persien abgelöst wurde vom Griechenland Alexander des Großen und Griechenland Alexander des Großen abgelöst wurde durch das Römische Reich. Aber, und wir haben auch im Text der Offenbarung, Kapitel 13 ist das, glaube ich, auch diese Beschreibung, ne, eines Tieres, das 10 Hörner hat, das für 10 Könige steht, das anmaßende, lästerliche Worte redet, das Krieg gegen die Heiligen führt und siegt, dessen Macht begrenzt ist. Und das Tier in der Offenbarung des Johannes zeigt Merkmale der ersten 3 Tiere in Daniels Vision zusammen. Es ist wie ein Leopard mit Tatzen wie ein Bär und einem Maul wie ein Löwe. Also man sieht, dass das auch zusammenhängt, Offenbarung 13 und Daniel 7. Und es beschreibt ganz offensichtlich beide Texte in einer sehr ähnlichen, hochsymbolischen Sprache dasselbe. Es wird ein Reich kommen, und damals sozusagen ist es ja das Römische Reich ein ganzes Stück gewesen. Das Römische Weltreich, sagt man nicht bisher. Es wird auch am Ende ein Reich geben, vielleicht auch eine Weltregierung, die sich entwickeln wird, die aber das Potenzial hat, dann auch das Böse sozusagen auch völlig zu entfesseln und alles andere kaputt zu machen. So wie das Römische Reich für viele damals sozusagen der Teufel auch an sich war. Und es gab ja auch römische Herrscher, die Christen verfolgt haben, Domitian, Nero zum Beispiel. Ist es so, dass hier das Bild, und deswegen kann man, denke ich, das vierte Tier auch eben noch weiter ziehen eben auch. Deshalb, glaube ich, wird es auch hier nicht so genau beschrieben. Weil es ein Bild ist für verschiedene Vorstufen, die es geben kann, bis dann irgendwann so eine Endstufe da ist, wo ein Herrscher sich sozusagen völlig gegen Gott auflehnen wird und die Gottlosigkeit seinen Höhepunkt erreichen wird. Paulus schreibt im 2. Thessalonicher 2 davon auch vom Menschen der Gesetzlosigkeit und beschreibt den Antichristen. Und ich denke, das ist die Linie, die hier auch drin steht. Es geht um geistliche Gesetzlosigkeit, die trotzige Missachtung Gottes, die schon typisch für viele römische Kaiser war, die sich auch als Gott und Herr haben verehren lassen, wie Domitian zum Beispiel, und auch schon viele frühere Herrscher, die sich selbst für Götter hielten und die Anbetung durch ihre Untertanen forderten. Und eine zukünftige Weltregierung ist, denke ich, keine Illusion. Denn es ist ja irgendwie verständlich, ne? Ich spinne jetzt mal so ein bisschen, wenn es Tyrannen gibt, die schwer in Schach zu halten sind, dann ist es doch gut, wenn man schaut, dass man eine Ordnung schafft, wo möglichst viele auch miteinander verbunden sind, vielleicht auch alle, die auch so nach einheitlichen Regeln funktionieren. Eigentlich was sehr Gutes, könnte auch was Humanisierendes sein. Aber problematisch ist es natürlich, wenn dieses System, wenn es da ist, dann dazu verwendet wird, um letztendlich sich gegen Gott zu wenden, wenn dieses System sich auch gegen Christus selbst wendet. Albert Einstein schrieb im Jahr 1946, wir brauchen also eine Weltregierung, die Kraft richterlicher Entscheidung die Konflikte zwischen den Nationen schlichtet. Diese Regierung muss sich auf eine klar formulierte Verfassung stützen. Sie muss die alleinige Verfügung über die Angriffswaffen besitzen und von allen Völkern und Regierungen anerkannt werden. Eigentlich ein guter Gedanke. Oder Dante Alighieri, 13. beginnendes 14. Jahrhundert. Um diese Kriege und ihre Ursachen wegzuschaffen, ist es also notwendig, dass die ganze Erde und alles, was der menschlichen Gattung zum Besitz gegeben ist, eine Monarchie ist, das heißt ein einziger Herrschaftsbereich und ein einziger Herrscher, dieser Held, da er alles besitzt und nicht mehr wünschen kann, die Könige zufrieden in den Grenzen ihrer Königreiche, sodass zwischen ihnen Frieden herrscht. Schreibt Alighieri, Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts. Und auch Immanuel Kant war für die Bildung eines Völkerstaates, der zuletzt alle Völker der Erde befassen würde. Er hielt es für ein Gebot der Vernunft, aber er war sich auch dessen bewusst, dass die Endstation, wenn das zum Despotismus wird, dann der Kirchhof der Freiheit ist. Der Kirchhof der Freiheit. Also immer auch eine Gefahr, wenn sich so etwas bildet, weil eben mit Machtfülle immer auch die Gefahr da ist, dass sich Dinge verselbstständigen und am Ende auch gegen Gott wenden und gottlos werden. Ja, und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Das Buch Daniel, wie auch Paulus im 2. Thessalonischer Brief und auch das Buch der Offenbarung des Johannes wollen uns quasi anleiten und auffordern, auf solche Entwicklungen und Vorgänge in der Geschichte Acht zu haben, wo sich Mächte, die sich herausbilden, in eine problematische Richtung entwickeln. Sie sind nicht harmlos, sondern werden unerbittlich zu dem schlimmsten staatlich organisierten Gotteshass führen, den die Welt je gesehen hat. Aber auch das ist nicht das Ende, denn am Ende kommt der Menschensohn. Kommt Jesus wieder, bringt die Dinge in Ordnung. Und die Texte wären falsch verstanden, wenn ich jetzt am Ende sagen würde, ja, wir müssen uns halt einfach reinfügen in das, wie die Dinge halt eben so sind. Wir können eh nichts machen. Wir sehen an Daniel im Kleinen und wir sehen es zum Teil auch im Großen, was geschehen kann, wenn mit echter Gottesfurcht und trotzdem mit Fleiß, mit Intelligenz, mit Qualität jemand seinen Mann steht. Und das kann man auch übertragen. Oder jemand auch ihre Frau steht in bestimmten Dingen, die da sind, die auch über uns kommen. Er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Königreich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Das, was am Ende von Kapitel 6 steht, in Vers 27, das steht auch am Ende von Kapitel 7. Das Reich und Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel werden dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen.
Wir kommen zu unserem Abendlied, was, denke ich, alles auch mit aufnimmt, was wir gerade so erleben. Zum Beispiel in Strophe 3, ihm sei das Leid geklagt, das Menschen heute plagt. Gestern haben wir es schon gesungen. Heute kommt die Strophe 4 dazu, dort, wo man tanzt und singt und wo es fröhlich klingt, schenkt die Freude, die beständig ist, dass du die Deinen nicht vergisst, trotz allem. Aber wir fangen mit der ersten an.
Sieht, auch wenn er vor ihm flieht. Schenkt die Freude.